HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.
1. Mai 1886. Eine Bombe explodiert auf dem Haymarket in Chicago, während Tausende für den 8-Stunden-Tag demonstrieren.
Bis heute noch wird der 1. Mai als Tag der Arbeit nach wie vor mit vielen Demos begleitet. Zunehmend geht es bei den Maifeiern heute, auch weltweit gesehen, wieder verstärkt um Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen.
Priester, Putzfrauen, Pizzabäcker, Proktologen, wollen lieber popeln, pöbeln, prügeln, drogen.
13 oder 14 Stunden Arbeit bis hin zu 18-Stunden-Tagen waren im 19. Jahrhundert keine Seltenheit.
Lehrer, Kellner, Gärtner, Banker, Broker, Richter sehnen sich nach Druckbetankung durch den Trichter.
Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Da singet und jauchzet das Herz zum Himmel zählt. Wie bist du doch?
Der Mai ist ein ganz besonderer Monat. Kein anderer beginnt, und das schon von alters her, mit den Hexen auf dem Blocksberg mit einem Tanz. Keiner ist so oft besungen und bedichtet worden, keiner hat mehr Wonne im Herzen. Und das, obwohl der Begriff Wonne einem Missverständnis entspringt. Denn der Mai wurde ursprünglich im Althochdeutschen als der Wunni-Manot bezeichnet, als Weidemonat, weil man nun das Vieh wieder auf die Weide treiben konnte. Selbst wenn das Vieh heute vielfach in den Ställen bleibt, die Wonne hat sich erhalten. Egal, wo man hinschaut. Überall blüht und grünt es. Und auch die Fauna, die Tierwelt ist auf Hochbetrieb eingestellt. Selbst die Politik findet öffentlich auf den Straßen statt, in Gestalt von Protesten und Manifestationen. Im Moment mal gerade zwar nicht, aber so hat die Natur eben noch mehr Raum, um sich auszudehnen. Und weil der gemeinsame Tanz in den Mai dieses Jahr auch ausfällt, tanzen wir mal anders in den nächsten Monat, jeder auf seinem Balkon. Der Tag in HR2 Kultur, heute ein Feuerwerk für den Mai. Für Kästner war er der Mozart des Kalenders. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur, dichtete Goethe. Aber bevor der Mai gekommen ist, lassen wir mal Marius Galaram, der sich durch die Flut der Mai-Gedichte hindurchgearbeitet hat.
Drei Dinge bringt der Mai: Blumen, Frauen und den Reim. Junggesellen etwa, so verspricht Wilhelm Busch, sollten diesem Monat ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
Also, eh der Mai zu Ende, aufgeschaut und umgeblickt, keiner, der nicht eine fände, die ihn an ihr Herze drückt.
Der Geheime Rat, der Herr von Goethe, stimmte in seinem Mai-Lied aus vollem Herzen zu, gibt allerdings eine klare Hierarchie zu Protokoll. Sein Gedicht beginnt mit der Natur, mit der Sonne, der Flur, den Blüten und den Zweigen, um von dort zu den Wonnen, der Freude und der Brust zu kommen und erst dann den Höhepunkt zu erklimmen.
O Mädchen, Mädchen, wie lieb ich dich, wie blickt dein Auge, wie liebst du mich?
Das klingt alles sehr einfach. Dich reimt sich auf mich, keiner geht allein nach Haus. Zu einfach meinen da die Bedenkenträger und Maizweifler. Es gibt zwar die Natur, und sie kehrt jedes Jahr in der gleichen zuverlässigen Weise wieder. Aber der Mensch ist doch ein zu vertracktes Wesen. Schließlich sind es der Mai, sie und er. Das sind drei. Und wo drei sind, da kommen die Probleme. Heinrich Heine:
Im wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich ihr gestanden, mein Sehnen und Verlangen.
Ja und, möchte man fragen, was hat sie gesagt? Das Gedicht schweigt sich drüber aus. Es endet hier. Wird aber schon gut ausgegangen sein, denkt sich der Maifreund. Mit »Ein Maitag« ist ein kategorischer Imperativ der Freude, schüttelte Friedrich Hebbel energisch jeden Zweifel ab. Im Rücken all die zweifelsfreien, überschäumenden Jubelgedichte. Alles neu macht der Mai, wusste eine Volksweise und mit ihr der naturkundlich inspirierte Hermann Adam von Kamp. Da geht noch was. Das kann nicht das letzte Wort gewesen sein, dachte sich wenig später Emanuel Geibel, und veröffentlichte seine Beobachtungen von Mensch und Natur.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Wie die Wolken wandern am himmlischen Zelt, so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt.
Der Rosenbringer wurde bedichtet, der süße Mai, die Maienlüftchen strömen aus den Blumenbeeten, wo deine Küsse Florens Töchter röten. Der Wiesengrund ist so bunt, die Blümchen blühen, alles schwebt, wallt und drängt. Es rauscht im Winde die Linde Und Ludwig Uhland hat gesehen, dass auf den Wald und auf die Wiese mit dem ersten Morgengrau träuft ein Quell vom Paradiese, nämlich ein leiser, frischer Maientau. Meine Herren, dachte sich der Max Hermann Neiße, das ist mir jetzt zu viel. Er dichtete ein neues Mailied.
Der Mai ist zum Speien, die Bohlen schlagen aus. Du latschest im Freien und kehrst kaputt nach Haus, hast zerrissene Sohlen im Bauche eine Wut und was man sonst noch holen sich im Mailüfterl tut.
Neben dem Titel steht allerdings zum Mitsingen. Und wann soll man diesen derben Gassenhauer singen? Doch wohl im Mai. Und kann man gegen den wirklich etwas haben, wenn sich da so schöne Liedchen singen lassen?
Der Mai und die deutschsprachige Lyrik sind einfach ein Traumpaar. Und offenbar wirkt sich die Aufbruchstimmung in der Natur auch auf die dichterische Kreativität aus. Professor Jochen Hörisch, Germanist und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim, guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Warum hat der Monat Mai diese Symbolik für die Dichter und die Dichtung?
Weil die Interpretationsmaschine wunderbar läuft. Sie haben ja eine fantastische Collage zusammengestellt, die aber zugleich doch auch ein wenig stolpern lässt. Einen Stolperstein haben Sie ja auch eingebaut. Es ist unglaublich schwer, was Originelles über den Mai zu sagen. Das ist so klischeehaft. Man muss ja nicht Literaturwissenschaft studiert haben, um auf die Idee zu kommen, dass im Mai das wiedergefundene Leben, die Liebe, die Lust zum Dasein gefeiert wird. Und deshalb eben gerade auch der Versuch, da was Originelles, was Neues zu machen. Diese Koppelung von politischer Erneuerung. Die Mai-Revolution in Paris wäre die letzte Wiederbelebung dieses Mythos gewesen. Sagt ja, wir wollen den Mai nicht immer so standardmäßig erleben wie bisher. Jetzt muss es wirklich mal richtig neu losgehen. Der Mai ist eben auch der Monat der Renaissance. Also es ist verdammt schwer, über den Mai was Originelles zu sagen. Und gerade deshalb sind gute Dichter dabei, genau dies zu tun, den Mai zu erneuern, rundum zu erneuern.
Gucken wir doch mal eben auf die deutsche Erzählliteratur. Hat auch sie so eine Beziehung zum Mai eigentlich?
Ja, am laufenden Band. Wobei wir häufig ein Schema finden. Also denken wir etwa an den Werther, nicht? Dass nach dem Mai es ja weitergeht. Es muss dann eben auch der Herbst kommen. Die Blätter müssen wieder fallen. Die Blütenpracht ist vorbei. Dauer im Wechsel, schreibt Goethe. Und wir haben eigentlich sehr häufig dieses Kompositionsschema. Der März, wenn der Bauer die Rösslein einspannt. Aber der März ist noch nicht gerade der ultimativ positive Monat. Dann kommt der Mai, der ja auch noch nicht der Tag der Nachtgleiche ist. Das wäre dann die Johannisnacht. Da kann man durchknallen. Da kommt wirklich die Lebenslust ganz auf den Höhepunkt. Aber auch das kann schiefgehen, wie etwa Wagner uns in den Meistersingern zeigt. Dann prügelt man angetrunken von der Maibowle aufeinander ein. Und dann kommt eben der Herbst, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß und dergleichen mehr. Und dann eben die Winternacht. Und große Epik hat eben den großen Vorteil, nicht nur auf den Mai gucken zu können, sondern auch zu fragen, wie das weitergeht. Und das macht von Werther an oder schon vor Werther eben bis hin zum Dr. Faustus von Thomas Mann große, große Literatur. Am schönsten vielleicht die Jahrestage von Uwe Johnson.
Wir gucken noch mal ein bisschen, Sie haben sich alle ausgelassen. Jean-Paul bezeichnet den Mai, das habe ich nachgeschlagen, den Frühling in seinem Werk Hesperus oder 45 Hundposttage als Raphael der Norderde. Was kann er damit wohl verbunden haben?
Ja, Jean-Paul ist natürlich derjenige, der unglaublich gebildet so sein allegorisches Wissen einstreut. Das Schema hatte ich ja schon mal anklingen lassen. Norditalien ist das Land der Renaissance und nördlich von Italien liegt eben ein Land, das da Deutschland heißt und das es Italien gleich machen will. Renaissance ist ja auch der Inbegriff des Mai, also herrscht in Italien, das ist der Zauber des Südens, permanenter Mai, auch wenn es da August ist und noch viel heißer als im Mai und dergleichen mehr. Aber Deutschland versucht mit Jean-Paul auf das Niveau von Italien zu kommen. Und dann gibt es etwa die große Lago Maggiore und Isola Bella Huldigung bei Jean-Paul. Also es ist ein bisschen angestrengtes, teutonisches Bemühen auf das Renaissance-Niveau des dauerhaft maihaften Lebens in Italien zu kommen.
Also es hat immer etwas von Überhöhung. Georg Werth schrieb beispielsweise, auch das habe ich gefunden, als einst am 1. Mai die Welt begann. Ich glaube nämlich, dass die Welt am 1. Mai ihren Anfang nahm und nicht am 1. Januar, wie man fälschlich vermuten möchte und so weiter. Gibt es diese Überhöhung des 1. Mai auch in anderen Werken zu beobachten?
Ja, es ist ein Standardmotiv, das eben die Politisierung des 1. Mai erlaubt. Der liebe Gott hat vielleicht an einem Montag angefangen zu arbeiten. Und das dürfte dann eben der Jahresanfang gewesen sein, am 1. Januar. So genau legt sich die Bibel und die Tora da nicht fest. Aber die Menschen machen sozusagen einen zweiten Schöpfungsakt. Das ist eine zweite Schöpfungswoche. Jetzt machen wir unsere Geschichte und unsere Gesellschaft, so das Pathos bei Marx selbst. Und daran denkt man an den 1. Mai. Die Menschen übernehmen eben das große, große neue Schöpfungswerk. Und insofern steht der Mai sehr deutlich, auch in großen literarischen Werken, sehr häufig im Zeichen einer weltlichen, einer menschlichen Neukreation, die sagt, lieber Gott, hast es ja einigermaßen gut hingekriegt, aber einiges ist verbesserungsbedürftig. Deshalb wollen wir jetzt mal die zweite Schöpfungswoche starten.
Und am Ende verschwimmen dann Literatur und Empfindung in der Literatur. Ich habe ein Beispiel gefunden. In Heines Hartreise steigt ihm der Mai wirklich zu Kopf, kann man sagen, dass er, Zitat, nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der Himmel anfängt, Zitat Ende. Und dann wird er fortgetragen von den Frühlingsgefühlen. Er sagt, es ist der 1. Mai, der lumpigste Ladenschwengel hat heute das Recht, sentimental zu werden, und dem Dichter wolltest du es verwehren. Da ist mords was los, nicht? Der Mann ist hin und weg. Was war da los mit Heine?
Ja, nicht nur bei Heine. Wir dürfen eben im Mai, Walpurgisnacht, nicht? Es ist der Übergang, Sommernachtstraum und dergleichen mehr, wo man sich betrinken darf, wo man wirklich die Maibowle trinkt, wo man die Trunkenheit nicht als ein Alternativprogramm hat, sondern als das, was zumindest in dieser Maiennacht auf Dauer geschaltet ist. Also, wir haben im Mai die Lizenz, einigermaßen durchgeknallt zu sein. Die große Frage ist, ob wir dann verkatert wieder wach werden oder ob wir neu animiert sagen, wir sollten vielleicht auf dem Niveau auch im Juni, Juli und August bleiben.
Und es ist ihm nie zum Verhängnis geworden, dem Mai, ne?
Doch, ein bisschen schon. Ich dachte an einen Vers von Hölderlin, der wie alle Hölderlin-Verse sehr rätselhaft zu sein scheint. Da heißt es bei Hölderlin, der Frühling droht. Und man merkt, dass ihm Hölderlin, wir sind ja auch im Hölderlin-Jahr, der Mai ein bisschen zu schön ist, ein bisschen zu wunderbar ist, um ganz wahr zu sein. Man kann das sehr profan lesen und sagen, wir haben ganze Bezirke, auch in Europa, nämlich die Hochgebirgsbezirke, wo der Mai nicht positiv besetzt ist. Das ist dann die Zeit der Schneeschmelze. Und das heißt des Drecks, des Matsches, der unsicheren Wege und dergleichen mehr. Der Frühling droht, der Mai ist zu schön, um ganz wahr zu sein.
Aber wenn die deutsche Literatur eine Symbolpflanze verdient hätte, dann müsste es wahrscheinlich das Maiglöckchen sein. Professor Jochen Hörisch, haben Sie herzlichen Dank. Jetzt lassen wir es piepen. Hier kommt der Distelfink. Zu hören ist der erste Satz des Flötenkonzerts von Antonio Vivaldi, Opus 10, Nummer 3, Il Gardolino. Er hat dem Vogel ein ganzes Konzert gewidmet. Bitte schön. Thank you. Der Distelfink, H2, der Tag in H2 Kultur. Der Mai ist gekommen und wir feiern ihn heute. Benannt ist er nach der römischen Göttin der Fruchtbarkeit, nach Maia. Und das dazugehörige Fest nannten die Kelten Beltane, auf dem nicht nur die Vereinigung des weiblichen und männlichen Elements der Schöpfung gefeiert wurde. Die Germanen ehrten an diesem Tag das göttliche Paar Freier und Freia, die für die Fruchtbarkeit und Zeugungskraft stehen. Professor Manfred Becker-Huberti, Brauchtumsforscher an der Katholisch-Theologischen Fakultät Fallender. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Kirche fand das alles nicht ganz so lustig und verdammte die keltischen und germanischen Bräuche als Teufelszeug. Warum denn das?
Nun ja, Sexualität war etwas, was in der Ehe stattfinden durfte. Ansonsten freie Ausübung der Sexualität war nicht Sache der Christen. Dementsprechend haben sie das nicht gefördert und natürlich auch, wo sie es konnten, dann später unterdrückt und durch anderes verändert.
Und weil die Kirche glaubte, dass die Hexen und Dämonen Überhand über Mensch und Tier gewinnen könnten, wurden Häuser und Stallungen mit Zauberkräutern und geweihtem Salz oder Kreuzdornzweigen bestückt. Was bis heute noch übrig geblieben ist, unter anderem, ist das Maifeuer. Was hatten diese Maifeuer für eine Funktion?
Das Maifeuer reinigt, ist das eine. Es wärmt und es erhellt. Alle Kräfte des Feuers sind geeignet, die bösen Wesen, also die Geister, zu vertreiben. Es stellt Helligkeit her, das ist geisterschädlich und geisterabwehrend. Und insofern sind diese Feuer ein Element, das man einsetzen kann, um die Geister zu vertreiben.
Dann gibt es da noch das Maibaumstellen. Das ist ein Brauch aus vorchristlicher Zeit, der im Christentum dann verboten war. Welche Symbolik ist damit verbunden, auch wieder Sexualität?
Es gibt Zeichen, die man setzt. Es gibt bestimmte Zeichen für bestimmte Feste, die eine Rolle spielen. Und der Maibaum kennzeichnet halt eben diese Zeit. Es zeigt natürlich ein Phallussymbol, wenn Sie so wollen. Das dürfte aber wahrscheinlich nicht das gewesen sein, was man zeigen wollte, sondern der Hinweis darauf, dass etwas Neues kommt, wurde mit diesem Emblem dann verdeutlicht. Im Übrigen war es dann natürlich auch ein Gerät zum Spielen, an dem man Wettbewerbe ausführen konnte. Deshalb wurden die Bäume entastet, glatt gemacht, vor allen Dingen schon mal durch Seife. Und das, was zu erreichen war, war ganz hoch oben im Baum zu finden. Und dementsprechend war derjenige, der es erreichte, der Maikönig, der sich eine Maibraut suchen durfte.
Maibraut, ursprünglich war ja auch das Maibaumstellen Teil des sogenannten Mai-Lehnbrauchs. Das war so eine Art dörfliche Partnervermittlung, die im 17. Jahrhundert entstand. Wer wurde denn da als Lehen, als Leihgabe übergeben?
Wir können in die Gegenwart wechseln. Es wird auch noch praktiziert, das Mai-Lehen. Es gibt also hier in der Eifel durchaus noch Gruppierungen, die das praktizieren. Betrieben wird der Brauch durch Junggesellen, also junge Männer, die noch nicht verheiratet sind. Und versteigert werden Mädchen ab dem 16. Lebensjahr, die sich dazu natürlich bereit erklären. Und die kann man ersteigern und auf diese Art und Weise für ein Jahr zur Partnerin wählen. Natürlich in.
Jetzt ist er verschwunden, der Herr Becker-Huberti. Wir versuchen jetzt einfach nochmal, ihn zu bekommen. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Wir müssen natürlich noch mal klären, ob und wieso wir eigentlich in den Mai tanzen wollen. Aber vielleicht gelingt uns das ja auch noch. Die Kollegin sitzt in der Regie und versucht, die Leitung noch mal herzustellen. Irgendjemand ist uns gerade in die Quere gekommen, warum auch immer. Wir wissen es nicht genau. Noch sehe ich kein Zeichen, dass wir mit ihm reden können. Das Telefon wählt. Manchmal spinnt auch das. Merkwürdigerweise können wir uns das nicht erklären. Das ist uns in der letzten Zeit schon häufiger passiert. Aber ja, wir haben es einfach noch nicht regeln können. Und das ist jetzt live. Live ist live, tatsächlich. Es passiert offenbar nicht. Er geht nicht dran. Das Telefon ist kaputt. Dann müssen wir jetzt einfach weitermachen. Ich wollte eigentlich ganz gerne noch wissen, warum wir eigentlich in den Mai tanzen. Das wollte er mir erklären. Ah, jetzt ist er doch dran. Wunderbar. Herr Becker-Huberti, ich grüße Sie. Sie sind wieder dabei.
Ja, ich bin.
Ja, wie schön.
Bitte um Entschuldigung.
Ja, irgendwas
war auf die Leitung getreten.
Irgendwas war auf die Leitung. Vielleicht die Dämonen und die Hexen, die haben uns schon gehört. Die sind schon angekommen und wollen wahrscheinlich auch ihren Part klar machen. Sie müssen uns noch erklären, woher der Brauch kommt, in den Mai zu tanzen.
das Feiern in einen bestimmten Tag hinein, das ist die angenehmste Art, einen Tag oder die Eigenart eines Tages zu begehen. Man bildet Gemeinschaft, man hält sich gegenseitig bei den Händen und man trinkt natürlich miteinander und isst miteinander. Und insofern kann einem eigentlich niemand etwas anhaben. Das Feiern in ein solches Fest hinein ist vielfach üblich. Das gibt es nicht nur zu Silvester, Neujahr, sondern auch bei Geburtstagen, dass man dementsprechend dort hineinfeiert. Und so ist es dann auch, dass man in die neue Jahreszeit, denn der Sommer beginnt ja mit dem Mai, dass man dort zusammen hineinfeiert.
Dieses Mal muss der Maitanz auf dem Balkon stattfinden. Corona lässt grüßen. Dankeschön, Manfred Becker-Huberti, dass Sie uns noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Brauchtum gegeben haben. Einen schönen 1. Mai. Bevor die Horde in den Wald geht und den Baum aussucht, herrscht unruhige Ruhe. Die Helden des Waldes sind unter sich. Einer dieser Helden ist das Eichhörnchen. Nicht so friedlich, wie man denkt, und besonders im Mai auf Hochtouren.
Schau mal, wie niedlich, riefen schon die Kinder im alten Rom, wenn ein Eichhörnchen den Baum herunterwuselte und den Beobachtern zutraulich etwas vormümmelte. Das Eichhörnchen wird seit der Antike als possierliches Spieltier geschätzt. Vom Menschen jedenfalls. Andere schätzen es eher als Zwischenmahlzeit, der Habicht oder der Marder. Ein Knackser im Laub, das Eichhörnchen wird von seinem hochempfindlichen Gehör gewarnt und jetzt geht es blitzschnell. Geschickt den Schwanz als Balancierstange nutzend, huscht es über Stamm, Äste und Zweige den Baum hoch. Und wenn der Verfolger jetzt noch nicht abgeschüttelt ist, dann kommt der Sprung. Aus der Baumkrone auf den Waldboden. Den kann nur das Eichhörnchen, das alles andere ist als ein Spielzeug. Es ist sogar manchmal ein Raubtier. Auch Jungvögel und Kleintiere stehen auf dem Speisezettel. Meistens aber Nüsse, Fichtenzapfen und Bucheckern. Am liebsten harte Nahrung, denn die Nagezähne wachsen ständig nach und müssen abgeschliffen werden. Ja, das Eichhörnchen kann sich gegen Widerstände durchsetzen und bei Bedarf ein richtiges Biest sein. Aber niedlich ist es trotzdem und für uns Menschen ein Vorbild. Durch seine Reinlichkeit, sein Geschick und seinen schönen, buschigen Schwanz, mit dem es klettert, sich wärmt und in der Paarungszeit den Traumpartner beeindruckt. Den Rest des Jahres gehen sich Herr und Frau Eichhorn übrigens aus dem Weg. Kein Klammern, kein genervtes Aufeinanderhängen, sondern selbstbewusste, starke Einzelgänger. Und eben deswegen
Helden des Waldes.
Der Mai ist Leben pur. Die Laubdächer der Wälder schließen sich langsam nie wieder. Im Jahr ist das Grün der Blätter so intensiv. Rostkastanien entfalten ihre Blütenkerzen, umschwirrt von Hummeln und Bienen. Und in den blühenden Hecken tummeln sich Vögel und bauen ihre Nester. Da ist ordentlich was los im Mai. Was genau, weiß Professor Manfred Nikisch, ehemaliger Frankfurter Zoodirektor. Ich grüße Sie, guten Abend. Die Jungtiere sind zumeist schon Ende April geboren. Die Vogeleltern haben alle Schnäbel voll zu tun. Wer fällt im Moment besonders auf?
Es gibt eine ganze Reihe von Tierarten, die jetzt besonders auffallen, weil wir sie besonders gut sehen oder weil sie besonders laut sind. Also beispielsweise die jetzt zurückkehrenden Störche, die mit der Brut beginnen, oder auch die Mauersegler, die nun wirklich den Sommer einleiten, wenn sie im Mai aus ihren Winterquartieren kommen. Wir hören nachts die Amphibien und es gibt eine Fülle von Tieren und Pflanzen, die jetzt regelrecht vor Leben explodieren. Es geht wieder los im Mai.
Nochmal zurück in die Vogelwelt. Brüten stresst, glaube ich, ziemlich, ne?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Brüten ist ja auch etwas Schönes, weil man sich um seinen Nachwuchs kümmert. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Stresssituationen. Das sieht man ja an den Reaktionen von Vögeln, die auf dem Nest sitzen, die zunächst eine ganze Zeit still sitzen. Aber wenn die Gefahr zu groß wird, dann versuchen sie eben, Kiebitze machen das beispielsweise, den Fressfeind ihres Geleges abzulenken, indem sie sich verletzt stellen und versuchen, beispielsweise einen Fuchs vom Nest wegzulocken.
Es heißt, der Monat Mai sei der Monat der Liebenden. Alles ist im Aufbruch. Benannt ist der Mai nach der Fruchtbarkeitsgöttin Maya. Das haben wir eben auch gerade schon besprochen. Wie ist das denn eigentlich im Tierreich? Haben die auch Frühlingsgefühle?
Die haben auch Frühlingsgefühle, natürlich, aber beispielsweise beim Reh, das ja auch jeder kennt, funktioniert das gar nicht. Denn die Rehe haben eine sehr kräftezehrende Balz- und Paarungszeit und das geht nicht im Frühjahr, wenn sie noch relativ schwach sind durch den Winter. Deswegen paaren die sich schon im Spätsommer, wenn sie voll im Saft stehen sozusagen. Und nach der Paarung tritt dann erstmal eine Eiruhe ein. Das heißt, das Kitz entwickelt sich so lange nicht, bis der Frühling allmählich wieder losgeht. Und dann werden die Kitze eben im Mai, Juni geboren, wenn genug Futter zur Verfügung steht.
Auch eine Art und Weise, ne? Schauen wir mal, was der Maikäfer so macht. Er gilt als Frühlingsbote und Glücksbringer. Heute gibt es eine schöne Karikatur von Gräser und Lenz in der FAZ. Da sieht man eine Horde Maikäfer. Der eine sagt, Leute, schlechte Nachrichten. Die Maikäferplage ist wegen Corona abgesagt. Ist der Maikäfer eigentlich ein Schädling?
Der Maikäfer ist für viele ein Schädling dann, wenn er in Massen auftritt. Für viele ist es ja auch ein ganz faszinierendes Tier, aber der Maikäfer hat eben wie manche Insekten Lebenszyklen, sodass es in bestimmten Jahren zu Massenvermehrungen kommt und das ist dann schädigend für die Bäume. Und wenn man die Bäume und den Maikäfer nicht als Teil eines Ökosystems sieht, sondern beispielsweise eben die Bäume als die Holzlieferanten, von denen manche ja wirtschaftlich abhängig sind, dann kann der Maikäfer als Schädling bezeichnet werden. Aber man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Viele der sogenannten Schädlinge, auch der Maikäfer, haben ja ganz positive Effekte. Und der Maikäfer, den wir fliegen sehen im Mai, das ist ja gar nicht die Hauptlebenszeit des Tieres, sondern die verbringt das Tier unter der Erde als Engerling und geht da übrigens natürlich auch an die Wurzeln der Bäume.
Nochmal ein Blick auf die Bienen, bevor wir auf die Blumen kommen. Die sind auf Heimatsuche. Warum gerade jetzt? Warum gerade jetzt?
Die Bienen, vor allem die Honigbienen, haben natürlich eine ganz besondere Biologie. Da ist es ja nur die Königin, die Eier legt, die fliegt einmal in ihrem Leben aus, wird dann von verschiedenen Drohnen, also den männlichen Bienen, begattet und legt dann mit dem Samenvorrat, den sie mit nach Hause in ihren Stock bringt, ihr ganzes Leben lang die Eier. Wenn eine alte Königin dann aus dem Stock geworfen wird, dann wird sie oft von anderen Bienen begleitet und bringt dann eben einen neuen Staat irgendwo in einer Baumhöhle beispielsweise unter. Da gibt es regelrechte Fährtensucher, die sich aufmachen, um dann für das neue Bienenvolk eine Bleibe zu finden.
Großartig. Schauen wir nochmal, was da so blüht. Zum Maifeiertag blühen ja immer die Maiglöckchen. Ja, und was noch auf den Wiesen vielleicht, ja, Margeriten, glaube ich, ne? Und ein Meer voll gelber Blütenköpfe, Löwenzahn, der Ginseng des Waldes. Was fällt Ihnen noch ein?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von auffälligen Blüten, die uns besonders erfreuen, aber die natürlich für uns optisch wichtig sind. Für die Insekten sind sie lebenswichtig, weil dort finden die Insekten, die jetzt aus dem Winterschlaf kommen oder sogar die, die zurückkommen aus ihren Überwinterungsgebieten, die finden hier die Nahrung, den Pollen, den Nektar, den sie brauchen. Insofern sind Blüten nicht nur für uns schön, sondern die sind auch für die Insekten sehr, sehr wichtig. Und einer der großen Gründe für den Rückgang der Insekten ist ja der Wegfall der natürlichen Blütenpflanzen.
Es ist auch die Hochzeit der Gräser. Das ist natürlich einerseits sehr schön zu sehen, andererseits aber schlecht für Heuschnupfengeplagte.
Heuschnupfengeplagte, ja, das ist in der Tat ein Problem. Da sind ja viele Blüher, Frühblüher, auch Bäume, ein gesundheitliches Problem. Und das ist natürlich schade, wenn man die Natur da nicht genießen kann, sondern eingeschränkt ist durch solches Leid. Es gibt ja die Möglichkeiten der Desensibilisierung. Das wissen viele Allergiker. Aber die Zunahme der Allergien ist schon auch ein kleiner Indikator dafür, dass mit unserer Umwelt doch nicht mehr alles so in Ordnung ist.
Herr Nickisch, ich würde sagen, wir sammeln dann besser Waldmeister und Bärlauch. Das finden wir jetzt auch noch im Wald, ne?
Und machen daraus einen wunderbaren Pesto. Jawohl, genau, das tun wir, so. Frau Fitsch.
Manfred Nickisch, ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen.
Und jetzt lassen wir noch mal den Kuckuck rang. Thomas Arne hat ihm einen Platz gewidmet. Das ist der Herr, der Rule Britannia komponiert hat. Und das Stück heißt As You Like It, The Cuckoo.
Cuckoo.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Der 1. Mai, den feiern wir heute. Der 1. Mai ist aber auch ein zäher Hund. Er hat viel ausgehalten, seine Geschichte viel erlebt und überlebt. Proteste und Provokationen, Jubel und Verbote, friedliche und unfriedliche, langweilige und verbotene Demonstrationen, aber auch spektakuläre. Der 1. Mai hat auch eine Vereinnahmung von Hitler überlebt. Er wurde Kampf- und Feiertag, aber auch ein Tag zur individuellen Freizeitgestaltung. Seine ganze Geschichte erzählt uns Thorsten Schweinhardt.
Am 1. Mai 1886 streikten in den USA rund 500.000 Fabrikarbeiter. Sie kämpften damit für die Einführung des 8-Stunden-Tags. Bisher war es üblich, dass Arbeiter, Erwachsene wie Kinder, bis zu 18 Stunden täglich arbeiten mussten. Die größten Streiks fanden in Chicago statt. Die protestierenden Arbeiter versammelten sich auf dem Haymarket, einem Platz in Chicago. Die friedlichen Kundgebungen eskalierten, als am 4. Mai eine unbekannte Person eine Bombe warf. Mehrere Polizisten und Arbeiter kamen ums Leben. Die Justiz griff hart durch. 7 Arbeiter wurden zum Tode verurteilt, obwohl gegen sie keinerlei Beweise vorlagen. Die Verurteilungen sorgten bei Arbeiterorganisationen weltweit für Empörung. 3 Jahre später, im Juli 1889, beschloss der Internationale Sozialistenkongress in Paris:
Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf 8 Stunden festzusetzen.
Als Datum für den Internationalen Kampftag wählte man den 1. Mai, im Gedenken an die Streiks, die zum Haymarket-Massaker geführt hatten. Der erste 1. Mai im Jahr 1890 fiel auf einen Donnerstag. Auch in Deutschland gab es an diesem Tag Proteste. In Hamburg streikten rund 20.000 Arbeiter. Die Arbeitnehmer reagierten mit Härte. Wer sich beteiligt hatte, wurde fristlos entlassen. In den folgenden Jahren schien der 8-Stunden-Tag unerreichbarer denn je. Erst als 1918 in Deutschland die Monarchie gestürzt wurde, führte die sozialdemokratische Regierung den 8-Stunden-Tag ein. Zur Feier dieses Erfolgs wurde der 1. Mai 1919 zum Feiertag erklärt. Das galt allerdings nur für das eine Jahr. Ansonsten war der 1. Mai während der Weimarer Republik kein Feiertag und auch die 8-Stunden-Regelung wurde in den 20er Jahren wieder aufgeweicht. Trotzdem blieb der 1. Mai der zentrale Tag der Arbeiterbewegung, ob kommunistisch oder sozialdemokratisch. Das war auch den Nationalsozialisten klar, weshalb sie den 1. Mai kurz nach ihrer Machtübernahme für sich in Beschlag nahmen. Durch Adolf Hitlers berühmte Mai-Rede am 1. Mai 1933.
Deutsche Volksgenossen, der Mai ist gekommen. Und so haben wir als Motto dieses Tages gewählt den Satz: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter.
Der 1. Mai wurde vom internationalen zum nationalen Tag der Arbeit. Doch bereits vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der 1. Mai wieder im ursprünglichen Sinn gefeiert. Von Häftlingen des Konzentrationslagers Buchenwald, das kurz zuvor befreit worden war.
Und hier standen wir nun heute am Morgen des 1. Mai, dem Tage der Freiheit, ergriffen von der Bedeutung dieses Tages, der uns entschlossen fand, ihn vor aller Welt zu bekennen und würdig und schlicht zu begehen.
1946 wurde der 1. Mai als Tag der Arbeit zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Vor allem in den Jahren des Wirtschaftswunders wurde er in Deutschland mit großer Medienwirksamkeit begangen. Zum Beispiel 1952 in Berlin.
Berlin kam wie immer, wie selbstverständlich, ohne Zwang, ohne Drohung, ohne Anordnung irgendwelcher Befehlenden. Es kam, als ob es am 1. Mai einfach zum guten Familientone gehört.
Die Zeit der blutigen Mai-Unruhen war nach dem Krieg fürs Erste vorbei. Trotzdem blieb der 1. Mai ein politisch brisanter Tag, der längst nicht immer konfliktfrei verlief.
Der 1. Mai, ein zäher Hund, einer, der bis heute überlebt hat und auch in Corona-Zeiten keine Ruhe gibt. Traditionell macht am 1. Mai auch die Antifa, vor allem in Berlin, mobil. Mit Schals und Masken wollen sich Demonstranten in Kreuzberg vermummen und die Straßen mit, Zitat, Inhalten fluten. Der Innensenator hat Gegenstrategien geplant, 5000 Polizisten sollen im Einsatz sein. Was in Hessen geplant ist, was sein darf und wie Demonstrationen diesen Tag, Demonstranten diesen Tag auch als einen Tag gegen Rechts planen, das hat Boris Kern für uns zusammengetragen.
Hessische Städte und Kommunen hatten noch vor einigen Wochen Versammlungen kategorisch ausgeschlossen, Demonstrationen aufgelöst, weil sie davon ausgegangen sind, dass das hessische Versammlungsverbot wegen Corona eben auch für Demonstrationen gelte. Daraufhin hatte das Bundesverfassungsgericht einem Eilantrag gegen das verhängte Versammlungsverbot teilweise stattgegeben, da es beim Einschnitt in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit auch in Krisenzeiten einen Entscheidungsspielraum geben müsse. Also müsse von Fall zu Fall geprüft werden, ob eine Demonstration eine Gefahr darstellt oder eben nicht. Seitdem sind wieder mehr Demonstrationsanmeldungen bei den hessischen Ordnungsämtern eingegangen. Bestimmte Auflagen zur Art der Versammlung und zur Anzahl der Teilnehmer müssen dabei beachtet werden, damit eine Demonstration von der jeweiligen Behörde bewilligt wird. Da geht es um Abstandsregeln, um Hygienevorschriften und um den Schutz von Individuen, aber auch der Gesellschaft. Die Stadt Kassel beispielsweise legt deshalb die Anzahl der Teilnehmer einer Versammlung in Abhängigkeit vom gewählten Versammlungsort fest. Und auch die Stadt Frankfurt handhabt das so. Auf dem Römerberg dürfen momentan zum Beispiel 50 Menschen an einer Versammlung teilnehmen, vor der Paulskirche wiederum nur 40. Ein angemeldeter Demonstrationszug durch die Stadt mit 200 Teilnehmern wurde in dieser Form nicht genehmigt. Es sei schlichtweg nicht möglich, bei dieser Teilnehmerzahl, die in ständiger Bewegung wäre, den Mindestabstand einzuhalten, argumentierte das Ordnungsamt. Die Stadt Frankfurt rechnet mit 9 Demonstrationen am 1. Mai. Keine davon explizit als Anti-Nazi-Demo angemeldet, einige davon aber dem linken Spektrum zuzuordnen. So wird es beispielsweise einen Autokorso mit 60 Fahrzeugen geben. Der Verein für Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim will für den Tag der internationalen Solidarität demonstrieren. Das Ordnungsamt Frankfurt hat dazu gesagt, solange nur 2 Personen in einem Auto sitzen und solange sich danach nicht auf einem Parkplatz getroffen wird, wo dann der Mindestabstand nicht mehr eingehalten wird, gibt es dagegen nichts einzuwenden. Die Auflagen für Versammlungen sind also streng, aber in diesen besonderen Zeiten auch nachvollziehbar. Auch manche Veranstalter von Demonstrationen fordern vorab eine Anmeldung der Teilnehmenden, damit es nicht zu spontanen Teilnahmen und somit zu einer Überschreitung der genehmigten Anzahl an Demonstrierenden kommt. Und trotz der Einschränkungen wollen diejenigen, die gegen Ungerechtigkeiten, gegen Hass und Menschenfeindlichkeit aufbegehren, auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise nicht ungehört bleiben.
Im vergangenen Jahr wurde der 1. Mai als gesetzlicher Feiertag 100 Jahre alt. Er ist ein Tag, an dem man die Gewerkschaften loben darf, ein Tag der Solidarität, dank der Gewerkschaften ein Tag der konkreten Solidarität, die erst einmal im 19. Jahrhundert eine Solidarität der Proletarier war, eine, die auf der Basis gemeinsamer Erfahrungen in den Fabrikhallen entstanden war. Solidarität ist aber leider kein nachwachsender Rohstoff. Vor allem ändern sich in einer modernen Arbeitswelt mit Homeoffice, was wir gerade leidvoll am eigenen Körper sozusagen erfahren, mit Crowdworking und künstlicher Intelligenz, die gemeinsamen Arbeitserfahrungen. Lars Hofmann aus der HR-Wirtschaftsredaktion, bleibt da die Solidarität automatisch auf der Strecke?
Man kann ja tatsächlich diesen Eindruck gewinnen, dass es so ist. Und ich glaube auch oft,
bleibt die Solidarität auf der Strecke, gar nicht aus Boshaftigkeit oder wirklich Egoismus, sondern wegen der Umstände, die sich da teilweise deutlicher verändern. Es gibt immer mehr Menschen, die arbeiten alleine über das Internet, erledigen Aufträge für Unternehmen, teilweise wochenlang, teilweise nur einzelne, ganz kurze Aufträge. Sie sitzen aber eben oft nicht mehr mit Kollegen zusammen. Selbst die, die in Coworking Offices sitzen mit anderen Leuten da, mit denen sie nicht eigentlich zusammenarbeiten. Und da ist es fast ganz natürlich, dass man sich vor allem um seine eigenen Belange kümmert. Das werden immer mehr Menschen. Es gibt aber auch ganz klassische Berufsgruppen, die jetzt wieder in der Krise im Blickpunkt stehen. Das sind Pflegerinnen, das sind aber auch Kassiererinnen. Da ist es schon lange für die Gewerkschaften schwer, die Leute zu organisieren, weil sie eben in ganz, ganz kleinen Einheiten teilweise arbeiten. Die sind auch kaum zu mobilisieren für einen Streik. Und bei Pflegerinnen ist in den letzten Jahren immer wieder zu hören, dass sie nicht streiken wollen, einfach weil sie sich um ihre Patienten kümmern wollen. Also auch da kann man, glaube ich, nicht den Vorwurf erheben, die seien nicht grundsätzlich solidarisch. Es sind ganz oft einfach die Umstände, die es für die Gewerkschaften auch so schwierig machen. Und ich befürchte ein bisschen, dass diese Probleme sich jetzt nochmal verschärfen. Normalerweise sind 12% der Beschäftigten im Homeoffice 1 bis 5 Tage die Woche. Diese Zahl hat sich jetzt mindestens verdoppelt. Das sind 8 bis 10 Millionen Menschen. Und da ist es fast automatisch so, dass man vor allem sich selbst im Blick hat, die anderen so ein bisschen aus dem Blick verliert.
Wie ist es denn eigentlich um den Zustand der Gewerkschaften bestellt, um ihre Mitglieder, um ihre Macht? Ist es eine Schwinden in einer Welt der Digitalkapitalisten?
Das ist ja schon seit Jahren so, dass die Gewerkschaften Mitglieder verlieren. Es gibt so ein paar Gewerkschaften, die IG Metall, die konnten diesen Trend jetzt zumindest mal stoppen. Die verlieren unterm Strich nicht mehr Mitglieder. Die gewinnen teilweise ein paar Mitglieder auch dazu. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass die Gewerkschaften an Macht und Einfluss verlieren. Ich war vor ein paar Monaten in Südhessen bei einem Einzelhandelsgeschäft. Da sollte gestreikt werden. 5 Leute haben auch gestreikt. Die Kunden sind rein und raus gegangen. Es hat eigentlich niemand gemerkt. Das hat dann auch keine Wirkung, wenn das Unternehmen, wenn das die Gegenseite nicht mehr spürt. Das ist ein Problem, mit dem müssen die Gewerkschaften jetzt schon seit Jahren umgehen. Und auffällig ist, dass die Beschäftigten oft erst merken, dass eine Gewerkschaft helfen kann, wenn sie selber in Probleme kommen, wenn sie Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Und da kommt jetzt auch wieder diese Krise zum Tragen. Es gibt fast 8 Millionen Menschen, die von Kurzarbeit in dieser Krise betroffen sein werden, die wenden sich möglicherweise an Gewerkschaften. Jetzt sind kurzfristig allein in Hessen die Arbeitslosenzahlen um 20% angestiegen. Und da gibt es schon erste Gewerkschaften, die sagen, sie merken, dass einfach eine höhere Nachfrage da ist. Die NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten in Frankfurt, hat die Mitgliederzahl in den letzten Wochen verdoppelt. Grund ist natürlich die Krise, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass das auch tatsächlich sozusagen langfristig diesen Trend umkehrt. Ich glaube, der Einfluss der Gewerkschaften, vor allem mit Blick auf die Mitglieder, wird weiter schwinden.
Also auch kein nachwachsender Rohstoff wie bei der Solidarität. Als Hartz IV kam und als die finanzkapitalistischen Spekulationsblasen platzten, da wuchs eine neue Widerständigkeit auf der Arbeitnehmerseite heran. Das ist jetzt auch schon wieder mehr als ein Jahrzehnt her. Gibt es diese Widerständigkeit eigentlich jetzt auch noch oder ja, schon wieder?
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das sieht. Hartz IV ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, gerade bei den Gewerkschaften. Die Langzeitarbeitslosen, die Menschen, die Hartz IV bekommen, die sind natürlich nicht das klassische Klientel der Gewerkschaften. Die tun sich da schwer, an die Leute ranzukommen einfach. Da lässt sich auch kein großer Widerstand organisieren. Widerstände hat Hartz IV aber trotzdem hervorgerufen bei den Gewerkschaften. Diese langjährige Einheit SPD und Gewerkschaften, die ist daran mehr oder weniger zerbrochen. Da ist ein Vertrauen einfach verloren gegangen und es ist nach wie vor so, dass das nicht zurückgekommen ist. Und im Moment sehe ich eigentlich auch nicht, dass das so schnell wieder passieren wird.
Das heißt aber auch, dass die Gewerkschaften in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt, auch wenn es die schon länger gibt, wie Sie sagen, sich etwas einfallen lassen müssen, wie sie ihre Klientel erreichen kann. Haben die Gewerkschaften eigentlich schon damit begonnen, sich sozusagen neu zu definieren, eine neue Rolle zu finden?
Sie versuchen das tatsächlich seit Jahren. Man muss aber sagen, das ist ein mühseliges Geschäft. Das ist eine Sisyphos-Arbeit. Da hat keiner die eine Lösung, den Stein der Weisen und dann ist alles wieder gut. Man versucht das sehr kleinteilig. Ich glaube, am besten trifft es das Wort dezentral. Die Gewerkschaften, im Grunde genommen alle, versuchen direkt zu den Leuten, zu den Beschäftigten zu gehen, in die einzelnen Betriebe, in die Betriebsstätten. Aber das ist schwierig und das wird zunehmend schwieriger, umso mehr Menschen eben für sich alleine arbeiten. Also ich glaube vielmehr, dass vielleicht auch auf der anderen Seite, bei den Beschäftigten, bei den Leuten, die vielleicht nicht im klassischen Sinne bei einem Unternehmen angestellt sind, ein Umdenken stattfinden muss. Es ist nämlich nach wie vor so, glaube ich, dass Dinge wie Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, Bezahlung zwar für viele klingen wie Begriffe aus einer alten Zeit, aber selbst wenn immer mehr Leute für sich alleine arbeiten, zu Hause arbeiten, wenn es irgendwann mal geht, wieder auch im Café oder im Park arbeiten, dass aber genau diese Sachen, der Schutz der Beschäftigten, immer noch enorm wichtig ist und ganz alleine kann man sich da, glaube ich, gar nicht schützen.
Also, es gibt Hoffnung, dass es den 1. Mai auch noch in 20 Jahren gibt und nicht aus unseren Kalendern und unserem Bewusstsein verschwindet. Lars Hofmann, haben Sie vielen Dank. Jetzt haben wir die Nachtigall gebeten, uns ein Lied zu singen. Das folgende heißt Die angenehme Nachtigall. Die stammt von Reinhard Kaiser aus der Oper Ulysses. Der Herr war Kapellmeister in Hamburg und gestaltete mit Telemann das Programm des Opernhauses am Gänsemarkt, das bis heute die Hamburger Oper ist. Diese kunstvollen Kombinationen aus Musik und Vogelgezwitscher hat der Kollege Florian Schwing zusammengemischt. H2 der Tag, ein Tag über den Mai und dazu gehören natürlich auch die alten Lieder, Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Dazu kann man natürlich nicht tanzen, aber zum 1. Mai gehört eben nun mal der Tanz dazu. Man tanzt hinein und hinaus und weil Disco gestern war in Corona-Zeiten, haben wir unseren Kollegen Henning Eichler gebeten, für zu Hause aufzulegen. Die Maßgabe war, Arbeiterlieder sollten es schon sein. Hier sein Ergebnis.
Welcome to the Working Week. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche voller Arbeit. Seit Arbeiterkämpfe austragen, sei es mit sich selbst oder mit ihrem Boss, gibt es Songs darüber. Besonders viele davon entstehen, wenn es den Arbeitern richtig dreckig geht. Anfang der 80er in den USA. Ronald Reagan stellt die Weichen für den Turbokapitalismus. Immer mehr Menschen leben von der Hand in den Mund. Working for a living. Zur gleichen Zeit in Großbritannien stehen The Jam auf Platz 1 mit A Town Called Malice. Was wie ein fröhlicher Partysong daherkommt, erzählt von der depressiven Stimmung im England der 70er. Cut down the beer or the kids' new gear? Sparen wir an Bier oder an neuen Kinderklamotten, fragen sich Familien, während Margaret Thatcher die Macht der Gewerkschaften demontiert. My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won. Which side are you on? Auf welcher Seite stehst du? Fragt Pete Seeger mit seinen Almanac Singers 1941. Auf der Seite der lausigen Betrüger oder der echten Männer? Die Antwort ist klar, denn die Gewerkschaft hat Macht. Billy Bragg mit seiner Version eines Kampfliedes von 1913. Lieber stolzer Gewerkschaftler und Arbeiter bleiben, als in die Maschinerie der Mittelschicht geraten. Das ist die Warnung von John Lennon. A working class hero is something to be. Für Bruce Springsteen dagegen war die Welt der Fabrikarbeiter einfach nur abstoßend. Er hat miterlebt, wie sein Vater in diesen Jobs verkümmerte. Vorbei an den Willen der Angst und des Schmerzes sehe ich meinen Vater im Regen durch das Werkstor gehen, singt Springsteen 1978 in Factory. Through the mansions of pain, see my daddy walking through them factory gates in the rain. Ein intensiver, persönlicher Song, aber kein Hit. Immerhin, einmal hat es ein Arbeitersong auf Platz 1 der US-Charts geschafft. 1955 schwingt Tennessee Ernie Ford die Kohleschaufel. 16 Tons hat was von Arbeiterromantik und Sozialkritik. Oh, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ich habe meine Seele an den Company Store verkauft. Bergleute in den USA wurden damals mit Wertmarken bezahlt, die sie nur in firmeneigenen Lebensmittelläden einlösen konnten. Kritik an Lohnsklaverei in einem Popsong, das hat es schon lange nicht mehr gegeben, jedenfalls nicht so deutlich. Heute kommen Working-Class-Songs zweideutig daher. Auf dem Sofa übernachten, sich durch die Betonwüste kämpfen, mit Geld nach Hause kommen, damit das Baby was zu essen bekommt. Aber auch am Wochenende die Ladies klar machen und ab auf den Dancefloor. So sieht für den Rapper CeeLo Green das Leben eines Working Class Hero aus. Den Arbeitskampf hat der Rapper von der Straße ins Tonstudio und den Club verlagert. Und er meint, es gibt kein Problem, das sich nicht mit Musik lösen lasse. Vielleicht etwas optimistisch, aber eins ist klar. Es gab mal eine Zeit, da haben Arbeitersongs getröstet, Kraft gespendet und die Menschen zusammengeschweißt. Solidarity forever.
Solidarity forever. Das war unser Tag, ein Tag zum 1. Mai. Und was immer Sie tun, tun Sie es mit Freude. Das Team in dieser Woche waren Hadija Haruna, Ulrich Sonnenschein, Florian Schwinn, Dorothea Schuler, Tamara Maschalkowski, Doris Renk und Karen Fuhrmann. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und wenn Sie uns nachhören wollen, gerne als Podcast oder als ARD-Audio-App. Ciao, ciao.